Heute geht es im Glücksheldin-Podcast um feministische Elternschaft. So schön, dass du da bist hier im Glücksheldin-Podcast. Ich bin Kathi und zusammen mit Olivia helfen wir dir, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Ja, und es gibt heute ein ganz, ganz spannendes Interview. Ich habe mit Hanna Drexler drüber gesprochen, was feministische Elternschaft bedeutet. Denn das ist ihr Spezialgebiet. Hanna ist Coach und Kulturwissenschaftlerin und beschäftigt sich ganz, ganz viel mit Themen rund um feministische Elternschaft. Wir sprechen darüber, woher das überhöhte Mutterbild in unserer Gesellschaft kommt, was das mit Samen zu tun hat. Wir sprechen über Perfektionismus, über Stress und darum, wie du und wie wir alle mehr Gleichberechtigung in die Familie, in unsere Familie und damit in die Welt bringen können. Es ist ein ganz, ganz, ganz spannendes, interessantes Gespräch mit Hanna geworden. Hör unbedingt rein. Und wenn du sagst, du möchtest weniger Stress in deinem Leben als Mutter, du möchtest dem Perfektionismus Ade sagen, du möchtest dieses überhöhte Mutterbild abschütteln und du möchtest endlich mehr Gelassenheit und deine Kinder vielleicht auch nicht mehr anschreien, dann ist unser Glücksheldin-Programm etwas für dich. Heute ist ja Dienstag, der 7.5. Vielleicht hörst du es genau heute. Dann hast du jetzt noch die Chance, am 7.5. dich fürs Glücksheldin-Programm anzumelden. Es startet 2 Tage später mit unserem Kickoff. Wir haben schon ganz, ganz tolle Frauen dabei und du kannst dir Geld zurückholen von deiner Krankenkasse, denn wir sind zertifiziert bei den deutschen Krankenkassen. Und es geht darum, wie du auf 3 Ebenen Stress bewältigen kannst, wie du Resilienz, also innere Widerstandskraft aufbauen kannst und wie du auch gerade in schlechten Zeiten, ja, da gut durchkommst und trotzdem ein gelassenes, schönes Leben führen kannst. Trag dich unbedingt auf die Warteliste ein, dann kriegst du alle Infos zum Kursstart oder dann eben zum nächsten Kursstart im Herbst. Und wir freuen uns riesig, wenn du auf der Warteliste bist. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Ja, liebe Hanna, vielen Dank, dass du heute da bist hier im Glücksheldin-Podcast. Ich habe mich sehr, sehr auf dieses Gespräch gefreut tatsächlich. Weil wir sprechen heute über ganz, ganz spannende Themen. Ich verrate es mal gerade noch nicht. Und vielleicht, ja, magst du dich erst einmal vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du machst. Genau.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ich bin Hanna. Ich lebe mit meiner Familie in Hamburg. Das sind mein Mann, mittlerweile 3 Kinder zwischen fast 8 und irgendwas zwischen 4 und 5 Monaten. Und ich bin ursprünglich Kulturwissenschaftlerin und arbeite aber als systemische Beraterin und systemische Coachin mit dem Schwerpunkt gleichberechtigte Elternschaft und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und bin seit ein paar Jahren damit selbstständig unterwegs, viel online tatsächlich, teilweise aber auch offline, habe einen Praxisraum in Hamburg. Und unterstütze da Mütter und Elternpaare bei diesen bunten vielen Themen, die uns da alle bewegen, wie es denn eigentlich möglich ist, Mutterschaft, Elternschaft, ja, neu, gleichberechtigt, feministisch zu denken, würde ich jetzt mal so abstrakt erstmal sagen. Dahinter verbergen sich auf jeden Fall viele Themen, aber ich glaube, wir sind da an so einem spannenden Punkt, eine Zeit, in der sich Mutterschaft einfach verändert in unserer Generation oder das Bild von Mutterschaft, das Bedürfnis ist da, Mutterschaft eben zu überdenken, würde ich sagen, was die patriarchale Prägung von Mutterschaft betrifft. Daraus entsteht einfach ganz viel Druck und auch wirklich viel Probleme, ganz konkret in Familien. Und ich glaube, die Mütter stoßen das gerade so ein bisschen an und nehmen die Väter da dann auch nach und nach mit. Ja, das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
Ja. Sehr, sehr spannend. Und wie du gerade gesagt hast, da steckt ja schon ganz, ganz viel drin in diesen Themen, die du gerade angesprochen hast. Was bedeutet denn für dich feministische Elternschaft?
Also vor allen Dingen würde ich sagen, bedeutet feministische Elternschaft dieses Machtgefälle, dass wir ja aus der patriarchalen Prägung zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit heraus haben, in Frage zu stellen. Also ne, Care-Arbeit ist ja im Grunde weiblich konnotierte Arbeit und Erwerbsarbeit männlich konnotierte Arbeit, und daraus entsteht eben eine Hierarchie in Familien. Das ist auch der Grund, warum wir oft erst mit dem Elternsein feststellen, wie wenig gleichberechtigt wir eigentlich sind.
Ja.
Ne, das ist ja oft dann da der Punkt, wo da so ein bisschen so eine ja, Illusion, würde ich sagen, auch platzt oder Träume zerplatzen und Mütter sehr hart auf dem Boden der Tatsachen sich wiederfinden. Ja, und zunehmend belastet sind, und das hat eben mit der Abwertung von Care-Arbeit zu tun. Ich würde sagen, das ist erstmal schon mal die Grundvoraussetzung, dass, dass das dann sozusagen aus dieser feministischen Perspektive heraus aufgehoben wird, dass wir eben alle Arbeit, die in der Familie geleistet wird, gleichwertig betrachten. Das ermöglicht uns erst, das irgendwie anders zu denken, weil solange wir ne, da diese Hierarchie haben, strugglen sich beide ziemlich ab, vor allen Dingen in eben sehr alten Rollenbildern. Und das führt oft, ja, schon mal zu einer emotionalen Trennung, würde ich sagen, ne? Wenn beide sich in so verschiedenen Lebenswelten bewegen. Und grundsätzlich, wenn das eben die Basis ist, dann entsteht erst eine neue Möglichkeit oder ein Potenzial für mehr Wahlfreiheit, dass wir eben Mutterschaft, Elternschaft wirklich so denken können oder konzipieren können. Also, ne, dass wir das, also es ist ja super individuell, wie wir das leben wollen, dass es uns ermöglicht wird, das so zu gestalten und diese Arbeit innerhalb der Familie so frei zu verteilen, wie es wirklich für alle gut ist und wie alle Beteiligten das gerne wollen. Weil in der Regel ist es eben so, in diesem patriarchalen Verständnis landen wir eben, ne, in diesem Ernährer, der Vater ist der Ernährer und die Mutter ist die Versorgerin, die in der Regel auch Erwerbsarbeit leistet. Aber ne, das wird so ein bisschen wie so überflüssig oft dargestellt, und sie ist meistens so das Backup für jegliche ja zu leistende Care-Arbeit. Und das macht eben, ja, dann landet man in sehr verschiedenen Welten und so weiter, hat irgendwann keine Wahlfreiheit mehr, weil dann finanzielle Abhängigkeiten entstehen und so weiter und so fort. Und ja, das ist so, glaube ich, so die Grundbasis dieser feministischen Perspektive, ist eigentlich, sich bewusst zu machen, welches Machtverhältnis da ist, und das ja zumindest erstmal gedanklich und dann auch teilweise praktisch eben aufzulösen. Weil das eben die feministische Perspektive ist, dass alle Lebewesen gleich wertvoll sind und die gleichen Rechte haben.
Vielleicht, um mal so in ein Beispiel auch reinzugehen. Und wenn es für dich okay ist, würde ich jetzt einfach mal dein Beispiel nehmen. Du hast ja jetzt gerade schon erzählt, du hast ein ganz, ganz kleines Baby noch, irgendwie zwischen 4 und 5 Monaten. Wie lebst du denn oder wie lebt ihr als Familie diese feministische Elternschaft ganz konkret?
Ja, das hat angefangen, also ja, vor dem Elternwerden tatsächlich, dass wir angefangen haben, uns Gedanken zu machen, okay, wie wollen wir denn eigentlich das dann ganz praktisch leben und gestalten? Angestoßen durch mich, der schon klar war. Ich habe schon so gemerkt, ah ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, über diesen Kinderwunsch, ja, wie sieht denn das dann praktisch aus? Also ich war sicherlich die einfach weitergedacht hat, weil klassischerweise für die Mütter verändert sich dann halt das Leben, für die Väter vielleicht auch gar nicht. So, gibt es erschreckende Studien zu, dass Väter sagen, dass über 70% von Vätern sagen, dass sich nichts verändert hat mit dem Vaterwerden, wo man einfach denkt, okay,
nichts.
Wo warst du, wo bist du denn? Oder wo warst du denn?
Das sind die unterschiedlichen Lebenswelten, ne, von denen du gerade gesprochen hast. Völlig unterschiedlich.
Genau, also klar, dann waren wir mal kurz vielleicht noch ein paar Tage bis Wochen zu Hause und so weiter, und dann geht das Leben eben weiter. So.
Ja.
Das ist eben für Mütter ganz anders. Und das habe ich deutlich wahrgenommen, und ich habe das dann thematisiert und gedacht, nee, so möchte ich das eigentlich nicht. Dass sich für mich total viel verändert und für dich eigentlich gar nichts. Und ne, wir haben das da nicht feministische Elternschaft genannt oder so. Also uns war das alles gar nicht klar. Es kam eher aus so einem Bauchgefühl heraus. Und da fingen sozusagen erste Gespräche an, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir uns da so langsam angenähert. Der erste Beschluss war ganz klar, dass wir beide Erwerbsarbeitszeit reduzieren. Da war noch nicht klar, zu gleichen Teilen und so weiter. Ne? Das hat sich dann immer weiterentwickelt, Wir haben auch die Elternzeiten insgesamt nicht paritätisch verteilt, aber immer danach mündete es dann darin, dass seit dem ersten Kind wir dann ganz schnell gemerkt haben, ja, okay, warum sollte mein Mann denn, weiß nicht, 35 Stunden und ich 25 machen, dann machen wir doch gleich beide 30. Ja. Und so ist das tatsächlich gestartet, dass wir erstmal nur mit der Betreuungs- und Erwerbsarbeitszeit an Gleichberechtigung gedacht haben. Und dann haben wir so Stück für Stück gemerkt, aha, es gibt auch uns, also dieser unsichtbare Teil der Care-Arbeit, also der kognitive, mentale Teil, der ist ja trotzdem bei mir. Wie kommt denn das ungefähr? Also wir haben uns sozusagen dann angefangen, ne, über ja das Erleben immer wieder zu fragen, wie kriegen wir das fairer hin und noch fairer und noch fairer. Mhm. Und ja, da könnte ich jetzt, das ist wirklich, wir haben mittlerweile ein sehr ausgeklügeltes Organisationssystem, wie wir das schaffen. Wenigstens auch, also ja, das können wir jetzt noch viel drüber reden, wie fair jetzt der Mental Load verteilt ist. Da ist eben die Prägung, spielt eine große Rolle. Und ich vermute, wir werden das nie ganz 50-50 hinkriegen und können das auch gar nicht messen, wie ist das, was ist jetzt genau 50-50. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben gleiche Betreuungs- und Erwerbsarbeitszeit von Anfang an. Wir haben gleich verteilte Aufgaben und besprechen das halt permanent, was sich sozusagen fair anfühlt. Und vor allen Dingen würde ich sagen, ist bei uns ist sehr wichtig, dass es sozusagen auch keine wirklich diese Hierarchie in der Bindung zu den Kindern nicht gibt. Mhm. Also uns, also ne, das war schon auch ein Fragezeichen von mir mit dem ersten Kind, habe mich schon noch gefragt, okay, die ganze Welt sagt, die Mutter ist die Wichtigste, bin ich es wirklich so? Mhm. Das war wirklich wie so ein inneres Ziel, das auch zu widerlegen, weil ich da, für mich das eine wahnsinnige Entlastung war und ist, nicht die Nummer eins allein sein zu müssen und wie wir wissen, oder ja, mittlerweile Bindungsforschung und so weiter. Ich bin es auch nicht oder muss es auch nicht sein. Und das ist, denke ich, so das, ja, was sich natürlich auch aus relativ gleich verteilter Zeit mit den Kindern ergibt, dass wir sozusagen uns gegenseitig ersetzbar machen. Und das ist immer das Ziel mit jedem weiteren Kind gewesen, sozusagen. Jetzt gerade bin ich, was weiß ich, was das Stillen betrifft, zum Beispiel gerade nicht ersetzbar, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich es bin.
Ja.
Genau. Ja, ich hoffe, dass, also genau, so ist das bei uns, möglichst 50-50.
Ja, eben. Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte, ist mir gerade eingefallen von mir. Weil du das gesagt hast, so die Mutter ist die wichtigste Bezugsperson. Das ist ja so das, ich habe das sogar noch im Krankenhaus, in der Klinik. Also ich habe meine Tochter, mein erstes Kind in der Klinik bekommen und die, also es war, also sie müssen jetzt für das Kind da sein und sie müssen da und so oft stillen und tralala. Also es war wirklich, und so alt ist die ja noch nicht, die ist jetzt 11 Jahre alt, wirklich noch so gang und gäbe. Und dann war für mich Fluch und Segen zugleich, dass ich eine mega krasse Brustentzündung hatte nach der Geburt und wirklich mit Fieber irgendwie 2 Wochen im Bett lag und teilweise echt gar nichts machen konnte. Und dadurch war ganz automatisch mein Mann sofort in der vollen Verantwortung. Der hat alles gemacht. Er hat auch immer gesagt, ich habe gestillt. Ich fand es so interessant, weil er hatte halt dann Muttermilch und hat ihr halt die Flasche gegeben, aber er hat immer gesagt, ich still die. Und hat sie gewickelt und alles halt, alles, was man halt so macht, weil ich halt einfach nichts machen konnte. Und damit war für mich ab den ersten Tagen seit Geburt meiner Tochter schon klar, der kann das absolut genauso machen wie ich.
Ja.
Da ist kein Unterschied. Die hat auf seiner Brust immer geschlafen, das weiß ich immer noch so, dieses Bild, weil ich es einfach, wie gesagt, in dem Moment auch nicht konnte und auch nicht wollte, so wie ich mich da gefühlt habe. Und das war super.
Ja.
Also ich habe mich schlecht gefühlt, aber es war vom Effekt her super. Ja.
Ja, und das, was du sagst, ich glaube, das erleben sogar sehr viele. Mhm. Wir hatten das auch Brustentzündung beim ersten Kind, aber auch viel so Koliken und also der musste nächtelang durch die Gegend getragen werden. Das hat auch genau immer mein Mann gemacht. Mhm. Aber das, also und das, ja, wie gesagt, kenne ich nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Müttern. Das Gemeine ist nur, dass dann viele Mütter dafür ein schlechtes Gewissen, also ne, dann ja auch oft es ihnen dabei schlecht geht, weil sie denken, sie müssten aber die ganze Zeit da sein. Ne? Und das ist nämlich auch so wichtig. Also da kickt ja das Rollenbild und die Prägung so richtig rein, ne? Dieses überhöhte Mutterbild, das sozusagen so lange kulturell einfach geprägt wurde, dass eben ja Kinder zu ihren Müttern gehören, ausschließlich.
Und nur das, genau. Am besten erstmal die ersten Jahre, woher kommt denn dieses überhöhte Mutterbild?
Ja, das ist eine kulturelle Prägung. Da könnten wir jetzt kulturgeschichtlich, ja, müssen wir ganz schön ausholen. Und ich überlege gerade, wie ich es gut und schnell erkläre. Also im Grunde hat es was auch mit der zunehmenden oder mehr mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, ne? Als wir alle nicht mehr alle Arbeitskräfte sozusagen auf dem Feld brauchten, mal ganz banal ausgedrückt, ne? Und sozusagen Arbeitsteilung immer mehr ja, Teil der Gesellschaft wurde, dann hat sich sozusagen diese Sphäre zwischen Erwerbs- und häuslicher Arbeit und Care-Arbeit, ne, erst gebildet. Und dann waren es verschiedene Männer, die ja, das Frauenbild, also zum Beispiel Darwin mit der Theorie, Evolutionstheorie, dass irgendwie die Hirne der Frauen kleiner wären und so weiter, also wer für was gemacht ist. Dann gab es Rousseau, es gibt verschiedene ja, Denker, Wissenschaftler, alles ja nur Männer, weil Frauen da eben gar keinen Zugang hatten, ne, die sozusagen sich das so erklärt haben, wie es sozusagen in ihre Welt gut passte. Im Grunde immer zum Absicht der Wirtschaftlichkeit, kann man sagen. Und natürlich des Machterhalts, zu sagen, okay, Männer sind sozusagen in der Welt tätig und die Frauen bleiben bitteschön zu Hause und sind ja gar nicht in der Lage, diese andere Arbeit zu machen, weil irgendwer muss ja diese unbezahlte, in dem Fall, ne, abgewertete Care-Arbeit übernehmen. Also muss man auch, also das bedeutet auch letztendlich das ganze weibliche Geschlecht abwerten zu müssen. Das ist, ja, da können wir noch in die Patriarchatsgeschichte viel früher entstanden. Im Grunde eigentlich vermutlich aufgrund eines Missverständnisses, also das Patriarchat oder die patriarchalen Machtverhältnisse haben sich mit der Sesshaftigkeit der Menschen entwickelt und der Viehzucht. Und damit haben die Menschen überhaupt erst begriffen, was sozusagen der männliche Anteil an der Schöpfung ne, oder des Lebens, ja, des Lebensschöpfungsprozesses ist. Und das ist eine Überhöhung, die da stattgefunden hat, eigentlich des männlichen Spermiums, dass sozusagen daraus das Leben entsteht. Ah. Weil man gemerkt hat, ein Stier zum Beispiel kann eine ganze Herde begatten und dann gibt es neues Leben. Aber man braucht eben nur einen für viele weibliche Tiere. Und ja, das ist wirklich sehr komplex und super spannend. Allein zum Beispiel diese Wortverirrung, dass man nicht Spermium gesagt hat, sondern Samen. Das ist sozusagen das ist eigentlich der Kern des Missverständnisses, weil in einem Samen stecken ja alle Informationen eben für das Leben.
Ja.
Aber in einem Spermium nicht. Ja. Und man braucht Ei und Spermium. Und das zum Beispiel, also deswegen hat diese Überhöhung stattgefunden. Wenn man nämlich denkt, das ist ein Samen, ja, dann denkt man natürlich, alles Leben kommt aus dem Mann.
Ja.
So.
Ja.
Und und das ist im Grunde aus mangelndem Wissen passiert. Und naja, es gibt ganz viele andere Faktoren in der Welt, die das dazu geführt haben, dass überhaupt diese Sesshaftigkeit, ne, sich entwickeln konnte, das und so weiter, dass es dann im Besitz eben ging mit der Zucht. Dann muss man auch Besitz, also erstens ist es ein Unterdrückungssystem, ne, Domestikation, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich glaube schon.
Und überhaupt Besitz schützen zu müssen, war ohne Sesshaftigkeit nicht nötig. Das heißt, man musste, das hat den Krieg in die Welt letztendlich gebracht, verteidigen, sich abgrenzen. Diese Idee von Erbe ist entstanden und darüber sozusagen, okay, ja, die männliche oder die Idee, ich reiche Besitz über die männliche Linie weiter, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Also es ist wahnsinnig komplex.
Ja.
Wie gesagt, du hörst es, man kann das schwer in drei Sätzen erklären. Aber genau, und mit der Zivilisationsgeschichte könnte man sagen, hat sich das sozusagen, ist so ein kulturelles Narrativ entstanden, eben die Frauen in der häuslichen Sphäre nicht in der Lage, diese andere Arbeit zu erledigen, weil es eben dann zunehmend praktisch war, dass die erledigt wurde und die Männer dann ja auch sozusagen arbeitsfähig, ne, also jetzt sind wir schon, springen wir jetzt ganz weit, ne, irgendwann in die Industrialisierung zum Beispiel, also arbeitsfähig gehalten zu werden, das ist eine Regenerationsarbeit, sagt man ja auch, also dass sozusagen die Männer wieder in der Lage sind, ihre Arbeit zu erledigen. Dazu muss sie jemand bekochen, versorgen, das Haus putzen, sich um die Kinder kümmern und so weiter.
Ja.
Ja.
Und das ist ja was, also ich überlege jetzt gerade, wie ist es denn heute? Also ich denke, kannst du gerne auch noch was gleich gerne dazu sagen? Es gibt ja schon noch zum Teil, sind diese Strukturen ja auch noch spürbar, diese alten Strukturen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja immer mehr Lebensmodelle, du hast ja gerade vorhin auch dein eigenes beschrieben, die anders wieder funktionieren, also wo sich ganz neue Familienmodelle ja auch bilden und Lebensmodelle. Wie würdest du es denn einschätzen? Wie ist es denn heute?
Ja, wir können einfach beobachten, wie stark diese Prägung wirkt. Und man muss auch sagen, in Deutschland hat das Mutterbild dann auch noch mal im Nationalsozialismus ein ziemliches Trauma, kann man sagen, erlitten. Und allein darüber könnte man schon wahrscheinlich sehr lange sprechen, oder diese Auswirkungen kann man sich aber ganz gut auch an der eigenen Familiengeschichte oft beobachten, wenn man eben nur so ein, zwei, maximal drei Generationen vielleicht zurückgeht, sieht man ja, was war dann, was war der eigenen Mutter, was war der eigenen Großmutter möglich oder Großmüttern, welche Rolle haben da die Väter gehabt? Und so weiter, wie wurden die geprägt und in welchen Lebensbedingungen sind die groß geworden, dann sieht man eben, was da für ein krasser Bruch in jetzt nur wenigen Generationen entstanden ist und was wir für einen anderen Anspruch an Elternschaft entwickelt haben. Das ist eben, das war erst in den letzten, man könnte sagen, 50 Jahren oder so möglich.
Ja.
Und auch durch Frieden, muss man sagen. Ne? Ja. Also, dass wir überhaupt in diesen Umständen, privilegierten Umständen leben, das führt dazu, dass die patriarchalen Strukturen sich auflösen, verweichlichen. Aber sie sind also dennoch da. Das Machtverhältnis ist, wir haben jetzt ganz andere Rechte als unsere Großmütter. Aber trotzdem wissen wir ja, können wir uns alle Zahlen angucken, sind wir eben noch längst nicht gleichberechtigt. Und gibt es eben diesen eklatanten Care-Gap, der schon dazu führt, dass Mütter ganz schön belastet sind. Und ja, ich würde auch sagen, Väter sind auch zunehmend belastet. Der Anspruch an die Väter steigt ja auch, zum Glück. Und trotzdem können wir in Familien beobachten, in Deutschland ist schon dieses Modell von einem Hauptverdiener und einer Zuverdienerin das gängigste Modell unter Familien, weil es eben das ist, was die Kleinfamilie begünstigt, muss man sagen. Also die Strukturen sind daran interessiert, das so auch zu halten. Und es ist für alle, die es anders machen, und davon gibt es zunehmend mehr, bestimmt, trotzdem schwerer. Ja. Ne? Oder da, also die haben schon mit Widerständen zu tun. Gleichgeschlechtliche Paare, Familien, Patchwork-Familien, Familien, die adoptiert haben, die ein sehr gleichberechtigtes Modell leben, Alleinerziehende und so weiter. Das ist schon immer noch schwieriger. Die Strukturen sind nicht danach ausgerichtet, dass diese Arten von Familien es leicht haben, sondern dieses, ich sag mal, klassische patriarchale Modell hat es immer noch am einfachsten, wird immer noch zum Beispiel steuerlich und so weiter am meisten begünstigt. Mhm.
Also wir sind wie in so einer, vielleicht auch in so einer Übergangszeit, könnte man das so sagen?
Ja. Ich hoffe doch.
Ja.
genau. Ich würde das so wahrnehmen, es ist natürlich immer schwer aus der Situation heraus. Ne? Wir stecken alle mittendrin und wir sind Teil des Prozesses, wir sind Teil der Strukturen, wir sind alle eben, also wir haben dieses innere Patriarchat oder psychologische Patriarchat, wie man es auch nennt, ja alle in uns, also indem wir von diesen Strukturen geprägt wurden. Das heißt, das ist auch der Grund, warum, wie wir diese persönliche Geschichte eben, dieses schlechte Gewissen, zum Beispiel im Wochenbett, wenn ich mich als Mutter nicht so kümmern kann, wie ich dachte, oder ich meine, vom Wochenbett hatte, glaube ich, beim ersten Elternwerden niemand eine Vorstellung. Aber deswegen, ist es vielleicht immer eher auch konfrontierend für viele, dass man da nicht an Tag zwei irgendwie, weiß ich nicht, wie das junge Leben dasteht und plötzlich einfach eine Familie hat und einfach so weiterlebt. Genau. Ich glaube, das ist so die Werbevariante von Elternwerden ist dann so, dann hast du so ein Baby und es schläft eigentlich die ganze Zeit und dann, so. Ja. Das ist ja auch genau das, warum suggeriert wird, Care-Arbeit sei keine Arbeit. Es wird eben so dargestellt, als sei das irgendwie so eine ganz blumige, schöne Sache und die Erfüllung des Lebenstraums. Ja. Und dieses schlechte Gewissen, das kommt ja eben aus diesem, dem inneren Patriarchat, den Rollenbildern, die wir internalisiert haben, dass ich als Mutter eben da sein muss. Und davon kann sich niemand, das haben manche stärker mitbekommen als andere, je nachdem, was eben auch individuell vorgelebt wurde in der eigenen Ursprungsfamilie. Und es ist für die einen leichter und für die anderen schwerer, sich davon zu befreien. Aber man braucht vor allen Dingen eben auch Wissen, um sich davon überhaupt befreien zu können. Ja. Also solange ne, man von dem alten Narrativ ausgeht, ist das schwierig. Mhm.
Was würdest du noch sagen? Also du hast jetzt das schlechte Gewissen genannt. Was hat dieses überhöhte Mutterbild für individuelle Folgen? Also wie ergeht's Müttern damit? Mhm. Was vielleicht auch aus deiner Erfahrung, du berätst ja auch, du hast ja viel mit Müttern zu tun.
Ja, das sind die gängigsten Themen, warum, ein sehr gängiges Thema, warum Mütter auch kommen, weil sie meistens sehr erschöpft sind. Also meistens sind das ja die Auswirkungen, ne, die dann zu Handlungsbedarf sozusagen führen und wo man erstmal auf die Idee kommt, okay, ich glaube, ich muss irgendwas verändern. Und das zeigt sich eigentlich meistens in großer Erschöpfung, in Stresssymptomen, in Überforderung. Mhm. Und dann wundern sich viele Mütter erstmal, warum ist denn das so? Weil es gibt ja dieses gesellschaftliche Narrativ, du musst dich nur gut genug organisieren. Das ist eben Teil des Mutterbildes und dieses Muttermythos ist eigentlich auch. Wobei der Muttermythos ist eigentlich die Intuition der Mutter, immer zu wissen, was das Kind braucht und ne, das alles sozusagen so spielerisch leicht machen zu können. So. Ja. Und das ist ja was, wovon man oft ausgeht. Man denkt, es müsste mir leicht fallen, ich muss doch von alleine das alles wissen, ne? was zu tun ist, was alle brauchen und so weiter, das Muttersein. Dass das aber Arbeit ist oder dass es auch, also vor allen Dingen eine Fähigkeit ist, die man lernen muss, ne? Weil es eben auch mit ganz viel Wissen zu tun hat. Das ist ja auch was im Grunde verschwiegen wird, dass man letztendlich schon ganz viel Wissen braucht, um diese Entscheidung rund ums Elternsein, Muttersein zu treffen. Eigentlich ist Elternsein besser, weil Väter könnten diese ganzen Entscheidungen natürlich, können die genauso treffen, können das alles genauso machen. Und das ist das eine, dass Care-Arbeit an sich wirklich sehr komplex ist. Mhm. So, das wird verschwiegen und das allein ist ein Fulltime-Job. Ja. Und den muss man lernen. Das heißt, man muss sich da einfinden mit dem ersten Kind. Und dann ist ja die Frage, ne, oft merken Mütter das auch. Manche merken es, also es ist auch unterschiedlich, wie früh man das merkt. Ne? Manche merken es schnell, manche denken nach dem zweiten Kind und ein paar Jahren Elternschaft, gucken sich um und denken, huch, was ist denn passiert so ungefähr. Ne? Oder jetzt habe ich bis zu hierhin überlebt und jetzt breche ich zusammen, wo ich auch das erste Mal vielleicht zusammenbrechen kann, weil ne, die Kinder irgendwie so das Allergröbste hat man geschafft. Mhm. So. Einmal die Komplexität der Care-Arbeit wird komplett unterschätzt und eben verschwiegen. Und dann ist es ja so, dass Mütter eben zunehmend erwerbstätig sind und das ja auch noch oben drauf kommt. Also sie sind meistens für den Großteil der Care-Arbeit verantwortlich und haben ihre Erwerbsarbeit. Und hoffentlich haben sie vielleicht auch noch das Bedürfnis und den Anspruch, auch nochmal irgendwo was für sich und ihre eigenen Bedürfnisse Raum dafür zu kriegen. Und wenn sie eben für den Großteil der Care-Arbeit zuständig sind, dann halten sie eben den Vätern oft den Rücken frei und sind dann auch noch bemüht, ne, es da ja möglichst richtig in Anführungsstrichen zu machen, sodass doch der Mann bloß irgendwie eben diese reibungslos weiter funktionieren kann. Ja. Und ne, das ist auch Teil der weiblichen Sozialisation, sich verantwortlich zu fühlen für die anderen. Mhm. Ja, und dann wird das immer mehr und immer mehr und man selbst kürzt bei sich die Zeiten und Bedürfnisse im Grunde weg, weil man auch dieses Narrativ besteht, ja, so ungefähr die To-Do-Liste muss erstmal fertig sein, bevor du deine Pause kriegst, aber die To-Do-Liste von Eltern wird niemals fertig sein. Ich wollte gerade sagen,
die ist ja nie fertig. Ja.
Die wird nie fertig sein. Und so landet man dann eben leider, wie gesagt, oft in der Erschöpfung und das ist sozusagen, ne, sind teilweise äußere Faktoren eben einfach von wirklich viel Arbeit, die zu erledigen ist. Und dann sind es aber auch viel innere Muster eben, die mit der weiblichen Sozialisation gelernt werden. Plus dieses Mutterbild, das da noch draufkommt. Wie gesagt, es zeigt sich im schlechten Gewissen, in einem hohen Perfektionismus oft. Eher in diesem Gefallen wollen, es anderen recht machen wollen. Im Grunde, also indem man hält ja die patriarchalen Strukturen auch aufrecht, weil man die Care-Arbeit weiter unsichtbar hält. Das ist aber auch ein Symptom, dass man versuchen will, dass keiner mitkriegt, wie viel Arbeit das eigentlich alles ist. Ne? Und dass dieses, ich habe mit links irgendwie den Kindergeburtstag organisiert oder ach ja, war ja gar keine Arbeit, noch mal kurz. Noch mal eben dies, noch mal eben das. Und ja, mache ich auch noch. Ja sagen. Mhm. Großes Thema. Weibliche Sozialisation und so. Da sind also, da kommen viele Faktoren in der Regel zusammen. Und dieses Mutterbild hat ja so einen Superheldinnen-Umhang sozusagen um. Und das ist auch was, wo viele Mütter dann wiederum Bestätigung draus ziehen. Und deswegen ist es auch attraktiv, diesem Bild hinterher zu jagen, sage ich mal, und schmerzhaft zu erkennen, puh, ich bin ja eigentlich gar keine Superheldin, ich bin ja auch nur ein Mensch.
Ja, und genau in dem Punkt tauchen dann wahrscheinlich auch die Mütter bei dir auf, könnte ich mir jetzt vorstellen, in diesem Moment, wo man merkt, boah, ich dachte, ich hätte dieses, ich hätte das alles irgendwie im Griff, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht mehr. Also wir kennen es ja auch von unseren Gründinnen. Und ich wollte noch mal den einen Punkt herausheben oder noch mal das mit dir weiter besprechen. Dieses Thema Perfektionismus, du hast das auch gerade genannt. Das ist sowas, was mir und uns total auffällt. Es geht ja nicht nur darum, die Arbeit dann als Mutter, also ich bleibe jetzt einfach mal bei den Müttern, weil wir uns ja an die Mütter richten, die Arbeit halt irgendwie zu schaffen, sondern die auch noch möglichst, möglichst gut und möglichst sogar perfekt hinzukriegen. Was ist denn das, was da jetzt aus dieser sozialisierten Sicht in unserem Kopf ist? Dieser Perfektionismus.
Naja, weil man diesem Bild eben gerne entsprechen will. Ne? Und weil das eigentlich der eigene oder manchmal auch der einzige Machtbereich letztendlich dann in der, also ne, als Frau ist, die Mutter ist, die auch Mutter ist, ist eben oder wird diese häusliche Sphäre, ne, wie sie eben auch kulturell geprägt wurde, sozusagen zum eigenen Machtbereich und da, wo man gestalten kann.
Ja.
Und es kommt hinzu, dass die Care-Arbeit eben so abgewertet ist gesellschaftlich und keinerlei Anerkennung erfährt, sondern eben als Selbstverständlichkeit gesehen wird. Das heißt, wir haben aber trotzdem alle ein Bedürfnis nach Anerkennung, logischerweise, und irgendwie etwas gut und richtig machen. Irgendwo wollen wir Energie reingeben. Genau, es ist sozusagen eigentlich so ein Wunsch nach Anerkennung meistens, den man dann da bekommt. Ne? Und wenn ich sozusagen, dann kriege ich den vermeintlich vielleicht eben von anderen Eltern oder anderen Müttern, wenn ich eben, weiß ich nicht, diesen sehr Stereotyp, aber ne, ganz tollen Geburtstagskuchen gebacken habe oder diese ganz tolle Party ausgerichtet habe oder ich weiß es nicht, kommt mir, wenn ich sage, schon völlig absurd vor, aber und zum Glück, ne, ich finde es auch, mir ist es wirklich mittlerweile fremd, weil ne, ich bin eher so, dass ich mich mit meinen Freundinnen oder ne, wir uns feiern, auch mit anderen Vätern dafür, dass wir es uns möglichst einfach gemacht haben und wir uns dann eher battlen, wer hat den noch einfacheren, die noch einfachere Essensidee, wenn wir zusammen uns irgendwie treffen und ne, irgendwie machen Fertigpizza und der Nachtisch, weiß ich nicht, ist Joghurt mit Karamellsoße drüber gekleckert oder ich habe keine Ahnung, weil wir einfach ne, so sagen, komm, so, wir machen es uns einfach, die Kinder finden es super, fertig, so. Aber mir ist bewusst, dass es das gibt, ne, dass man eher die Anerkennung dafür bekommt, wenn man eben diese, weiß ich nicht, dreistöckige Torte gebacken hat, nachts. oder ich weiß nicht, was man alles so selber machen könnte, selber stricken, häkeln, ich weiß gerade gar nicht. Ne, das Baby nur in Stoff wickeln und in, weiß ich nicht, den Brei immer selber kochen. Und also da gibt es ja so unfassbare. Also dann, ne, das ist, geht nicht nur darum, das Kind überhaupt zu versorgen, sondern es wird noch so ein Maßstab daran gesetzt, der ne, in einer gewissen, das ist dann auch so eine bedürfnisorientierte Bubble vielleicht, zur Anerkennung führt. Ja. Und dann kriegen wir irgendwo halt Anerkennung her.
Ja. Also ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, das kommt mir gerade, weil du das mit dem Thema Brei gerade sagst. Ich war halt auch gerade mit meiner ersten Tochter in diversen Krabbelgruppen und ich habe, als sie dann angefangen hat, Brei zu essen, habe ich, wenn ich unterwegs war und auch sonst oft, Fertigbrei mitgenommen. Vom DM, so ungefähr. Also irgendwie
klar,
so ein Brei.
Ja.
Und dann hatte ich den da auch dabei und dann war es wohlgemerkt eine andere Mutter, die mich völlig entsetzt angeschaut hat und gesagt hat, machst du deinen Brei nicht selber? Und also es war so, dann ist es schnell wieder zurückgerudert. Also ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Also das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ich mache den Brei aber selber. Und das ist auch das, was mir so auffällt. Ich meine, das ist jetzt auch 11 Jahre her. Weiß nicht, wie es heutzutage in Krabbelgruppen abgeht.
Ich bin sicher, es ist noch ähnlich.
Das ja auch dann unter den Müttern, das fand ich dann so spannend.
Absolut.
Unter den Müttern dann diese Kritik geübt wird. Anstatt eben, absolut, wie du gerade beschrieben hast, zu sagen, hey, krass, cool, du hast ja irgendwie keinen Stress gemacht oder ja, den DM-Brei, der ist super oder so. Dann noch mit dieser komisch geäußerten Kritik auch noch zu kommen.
Ja. Ja. Naja, weil indem du jetzt den Fertigbrei kaufst, suggerierst du ja sozusagen ihr automatisch, du hättest es ihr auch leichter machen.
Ja.
Und das muss natürlich abgewehrt werden oder da, ja, muss man schon was zu sagen. Ne? Und also damit sind Frauen auch immer wieder ja sogenannte Hüterin des Patriarchats,
ja,
ne, indem man sozusagen diese Strukturen dann auch wieder aufrechterhält oder in diese Konkurrenz untereinander geht, was auch ein patriarchales Thema ist. Also es ist wirklich, ja, komplex und breit. Aber das ist sozusagen sehr effektiv, um auch nichts gegen die Strukturen zu verändern. Ne? Wenn Frauen sozusagen sich nicht solidarisieren und untereinander sogar zu Konkurrentinnen werden, dann werden sie das System nicht verändern können.
Ja, ja. Das ist ein super Stichwort für die nächste Frage. Das finde ich nämlich so das Wichtigste eigentlich. Was können wir denn jetzt als Mütter, als Eltern tun, um diese Strukturen zu verändern oder immer mehr zu verändern?
Ja. Ja, dazu habe ich ein ganzen fast Jahresprogramm, ein Online-Programm auch, den Feminist Motherhood Circle, wo wir uns wirklich 10 Monate lang und dazu austauschen, ne, was bedeutet denn eigentlich feministische Mutterschaft und wie können wir das ganz praktisch ins Leben überführen, weil es gibt eben nicht die eine, ne, es gibt nicht den 10-Punkte-Plan und dann bist du die perfekte, hast du irgendwie das Mutterbild neu erfunden und alles ist easy. So ist es ja nicht, weil wir ja in den Strukturen, gegebenen Strukturen versuchen, etwas anders zu machen. Und das ist auch für jede, sind das andere Dinge, die ihr wichtig sind, sag ich mal, ne? Also ist es zum Beispiel, ich versuche einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, also sowas wie, mir ist das, was ich weitergebe, total wichtig und ich, also was könnte Sprache betreffen, das könnte die Prägung der Kinder, ne? Zum Beispiel dieses, es gibt ja die sogenannte Rosa-Hellblau-Falle sozusagen, ja, ne? Wie Stereotyp erziehe ich sozusagen oder präge ich meine Kinder? Das ist, manche ist das super wichtig, dass sie irgendwie bei den Büchern, bei dem, was die an Medien konsumieren, bei genau Kleidung, bei Hobbys, weiß ich nicht, ne? Das wäre ein echtes Themenfeld, da kann man sich an sich schon austoben oder ganz viel auch bewegen, indem man sich engagiert, weiß ich nicht, ne, im Elternrat, in der Kita irgendwo und das zum Thema macht zum Beispiel. Ja. Also weil die Prägung ist natürlich wirklich ganz, ganz relevant. Für andere ist es vielleicht wirklich auch mehr das Berufliche. Also, ne, wie viel berufliche Erfüllung habe ich? Organisiere ich mir, sag ich mal, oder arbeite ich darauf hin? Also diesen Schwerpunkt, ne, wie viel Erwerbsarbeit, ja, wie wichtig ist mir mein Job vielleicht auch einfach, ne? Und wie viel Zeit verbringe ich da? Was bewege ich da? Wie fördere ich andere Frauen, andere Mütter? Ja. Könnte also auch ein riesiges Feld. Dieses Thema Verbindung unter Müttern ist super wichtig. Also das ist, ne, wie gehen wir wirklich in Solidarität miteinander mit der Vielfalt aller Lebensmodelle, die es nun mal geben darf und wie wir Mutterschaft leben können, weil am Ende geht es ja, es ist ja völlig egal, ob du den Brei nun selber kochst oder kaufst oder ne, wie du das machst oder das, sondern es geht ja darum, dass alle es so machen dürfen, wie es für sie gut ist und alle anerkennen oder alle sich gegenseitig dabei zu unterstützen, dass das möglich ist. Ja. So, ne? Wunderbar, wenn du eine Leidenschaft hast, zum Beispiel, genau, dich mit Ernährung zu beschäftigen und das irgendwie machen willst, dann machst du es einfach und andere dürfen es anders machen. Oder dieses Thema Equal Care und wie schaffen wir es wirklich, ne, diese ganze Arbeit besonders gleichberechtigt zu verteilen, ist natürlich auch eine Facette des Themas. Also, und meiner Erfahrung nach ist es so, dass Mütter logischerweise die Impulsgeberinnen sind, weil sie nun mal die Leidtragenden in der Regel sind und deswegen den Impuls geben, was zu verändern.
Ja.
Aber über irgendeins dieser Themen ja damit in Kontakt kommen. Oder zum Beispiel das Thema Selbstfürsorge, wirklich damit anzufangen, wie komme ich eigentlich zu mehr care-arbeitsfreier Zeit oder mehr Zeit für mich, weil ja, diese Strukturen zu hinterfragen, das Rollenbild zu reflektieren, das braucht ja innehalten, das braucht ja überhaupt diesen Raum, darüber nachdenken zu können, wie mache ich es denn überhaupt anders? Was ist mir denn zum Beispiel besonders wichtig? Weil, ja, also das ist vielleicht sogar der allerwichtigste Punkt, ne, in Frage stellen zu können, wie man es machen will, um nicht irgendeiner Schablone von Mutterbild hinterherzulaufen, sondern sich wirklich immer wieder zu fragen, wie mache ich so oder ne, mache ich so, was ist mir wichtig? Ich würde sagen, es ist dann eben noch eine gemeinsame Elternaufgabe, sich diese Fragen zu stellen, weil man macht es eben im besten Fall nicht alleine. Care-Arbeit wirklich alleine zu wuppen, ist schon irgendwie an sich crazy, finde ich. Also genau, diese Verbindung untereinander, Austausch, da fängt es oft auch schon an, um sich Inspiration zu holen. Und dann, ja, kommt man über eins dieser Themen meistens überhaupt damit in Kontakt, das Mutterbild in Frage zu stellen. Und dann führt oft eins zum anderen. Ne? Mhm. Dann wird man erst, ja, wacher, würde ich sagen, dafür, wo überall diese patriarchalen Strukturen lauern und wie man sie dann, ja, immer wieder, also oder nach und nach in Frage stellen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht, das ist ein Prozess, ne? Das ist da auch was zu verlernen, was, von dem wir alle geprägt wurden. Und ich würde mal davon ausgehen, dass der auch nie aufhört. Mhm. Also, oder mindestens nicht in unserer Generation aufhört.
Ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Also, ich glaube auch gerade das Thema, deswegen sprechen wir ja auch heute und machen dieses Podcast-Interview, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, habe ich vielleicht ein Mutterbild, irgendwie, was ich, sei es woher auch immer, in mir trage, dem ich vielleicht auch versuche, nachzueifern. Also wir sagen das auch immer gerne, so einem Idealbild nachzueifern, das vielleicht irgendwo auch kulturell geprägt ist, aber ja auch, was weiß ich, auf Instagram, irgendwo in den sozialen Medien ja auch zum Teil wirklich noch gepusht wird. Die
absolut,
glückliche, toll aussehende Mutter mit ihren gut gekleideten, wohl ernährten Kindern, was weiß ich. Also wir kennen alle diese Bilder. Und sich da wirklich mal den Blick hinzurichten, so Moment, was schaue ich mir da eigentlich gerade an? Oder was macht das auch mit mir?
Ja.
Habe ich dann in so einem Moment, wo ich sowas sehe, das Gefühl, boah, shit, und ich sitze hier irgendwie in meiner Bude, bin irgendwie völlig fertig und müde und lauf nicht strahlend mit meinen Kindern über irgendeine Blumenwiese. Ja.
Genau, und sich bewusst zu machen, dass das ist auch echt perfide eigentlich, ne? Also sich einmal dieses Vergleichen dann, aber weil, genau, wir können auch darüber wetten, dass es den meisten eben sowieso nicht so geht. Und wenn man, weiß ich nicht, sich mal auf den Spielplatz stellt und nicht das Narrativ weiter pflegt von, ja, ist alles ganz leicht und kriegen wir schon, passt schon, kriege ich hin, so ungefähr. Oder also ne, nicht nur seine, wie sagt man, die sonnigen Momente teilt, sondern vielleicht auch mal ehrlich über Elternschaft, Muttersein spricht. Dann fängt die Solidarität vielleicht an oder dann ist es überhaupt möglich, das zu erfahren, ne? Dann ist Verbindung möglich, weil dann die anderen sagen können, ja, stimmt.
So geht es mir auch.
Genau.
Und das ist exakt meine Erfahrung auch, dass wenn ich dann irgendwann mal gesagt habe, eben in so einer Krabbelgruppe, in so einer Gesprächsrunde oder was auch immer, ehrlich gesagt, bei mir ist es gerade alles ziemlich scheiße, mein Baby schläft nicht, ich bin völlig fertig, ich fühle mich nicht gut, bin irgendwie ständig krank, was auch immer, dass dann andere sich öffnen konnten. Also ich glaube, das könnte ja auch so ein erster Schritt sein.
Ja, absolut. Mhm. Stimmt, ist ein gutes Beispiel. Also genau, das findet natürlich auch in diesen ganz alltäglichen Alltagshandlungen, die sind im Grunde alle sehr politisch, würde ich sagen. Genau das, wenn du anfängst, ne, zu sagen, ja, nee, ist nicht so gut.
Ja.
Oder auch natürlich darf man auch sagen, mein Kind hat heute Nacht so und so viele Stunden am Stück geschlafen, ich kann es kaum glauben. Und alle dürfen sich mitfreuen. Mhm. Also dieses, dass es eben sein darf, wie es ist. Und dass wir nicht ein Bild, ein Scheinbild aufrechterhalten. Ne? Und es ist auch eine Gefahr, finde ich, ist auch was ich beobachte. Es ist manchmal erstmal nötig, sich irgendwie auch über den Schmerz zu solidarisieren, könnte man sagen. Aber ist auch ein bisschen traurig. Ne? Es ist nämlich auch so, dass dann, wenn die Erste den Anfang macht, dann plötzlich sich alle trauen.
Ja.
Und dann Mütter aber manchmal auch, ist auch was ich schon öfter beobachtet habe, so ein bisschen in diesem, darin suhlen, sage ich mal. Und sich eigentlich nur darüber verbinden, wie, also sich praktisch dann in eine andere Richtung betteln. Nämlich nicht, wer hat die perfekte dreistöckige Torte, sondern wer ist eigentlich erschöpfter oder wer hat es schwerer. Ganz schwieriges Thema. Ne? Also das ist dann auch, also diese Konkurrenz hilft niemandem.
Ja.
Sondern es geht wirklich darum, dass alle mit dem sein dürfen, wie es ist. Und dass wir trotzdem verbunden sein können.
Sehr schön, ja. Ja, vielleicht so als letzte Frage nach diesem spannenden Gespräch. Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hanna, wir könnten jetzt noch 5 Stunden auch weiterreden.
Könnten wir auch.
Das birgt so viel, dieses Thema.
Es ist groß, ja.
Wenn jetzt jemand sagt, hey, das finde ich spannend, das spricht was in mir an, ich möchte mehr von der Hanna hören und mitkriegen, wo finden unsere Hörerinnen dich denn?
Ja, also als erstes würde ich auch meinen Podcast wahrscheinlich empfehlen, weil wenn Sie jetzt schon in einer Podcast-App sind, weil Sie uns zuhören, könnten Sie direkt meinen Podcast Eltern in Balance, Impulse für eine feministische Elternschaft weiterhören oder abonnieren oder wie auch immer. Da gibt es auch alle 2 Wochen neue Folgen. Und ansonsten hannadrexler.de, da findet man schon mal so eine gute Übersicht aller meiner Angebote. Gerade bin ich ja in so Teilzeit-, Elternzeit-, Erwerbsarbeitsgemischzustand. Man kann sich aber für verschiedene Angebote auch immer für Wartelisten eintragen. Und bei Instagram findet ihr mich unter hanna.drexler.coaching. Da teile ich auch immer ganz verschiedene Impulse aus meinem Alltag und rund um das Thema gleichberechtigte Elternschaft und ja, Mutterschaft.
Ja, super. Links alle auch in den Shownotes natürlich. Toll. Pack mal alles mit rein. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Und es hätte so viele Stellen gegeben, wo ich nochmal hätte einhaken können. Und vielleicht führen wir einfach dieses Gespräch irgendwann mal weiter.
Sehr gerne.
Und genau, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, auch für deine Leidenschaft, mit der du ja diese Themen vertrittst. Also das merkt man auch richtig, wenn du sprichst, und das ist richtig schön. Also vielen Dank.
Danke dir. Danke.
Ich hoffe, dir hat unser Gespräch gefallen und es waren ja einfach für dich inspirierende und interessante Dinge dabei, die du in dein Familienleben einbringen möchtest und vielleicht auch überhaupt in dein Leben. Und denk dran, trag dich gerne auf unsere Warteliste ein für unser Glücksheldenprogramm. Du kannst dir Geld von der Krankenkasse zurückholen. Du lernst, wie du auf 3 Ebenen Stress bewältigen kannst und du kommst einfach in deine innere Kraft und deine Gelassenheit als Mama. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi von Glücksheldin.